So spricht der Herr: Wegen drei und wegen vier Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden. Also er spricht hier von kommendem Gericht. Weil sie den Gerechten um Geld verkaufen und den Armen für ein paar Schuhe. Weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Elenden vom Weg stoßen. Weil Vater und Sohn zu derselben jungen Frau gehen, um einen heiligen Namen zu entheiligen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar und vertrinken Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. Ja, das ist eine Gerichtsbotschaft im Prophet Amos an Israel. Gott klagt hier ein paar Dinge an, und solche Texte gibt es haufenweise in der Bibel. Gott klagt das Unrecht im Volk an. Gott kündigt ein scharfes Gericht gegen Israel an. Man fragt sich, warum? Naja, hier steht's: Erstens, weil sie den Armen ausbeuten. Zweitens, weil sie sexuelle Sünden begehen. Und drittens, weil sie Götzendienst betreiben. Den Punkt 2 und 3, der ist uns irgendwie geläufiger. Und den hört man immer wieder mal. Aber mir geht es in dieser heutigen Predigt um den ersten Punkt. Das ist ein Thema, über das sehr wenig gepredigt wird, obwohl es in der Bibel einen riesigen Stellenwert hat. Ich habe die Predigt heute soziale Gerechtigkeit genannt. Ihr werdet sehen, was ich damit meine. Ich persönlich liebe die kleinen Propheten im Alten Testament und lese echt gerne darin. Und gerade da fällt mir besonders auf, wie oft Gott anklagt, dass die Schwachen im Volk unterdrückt werden. Die Armen werden ausgebeutet, den Witwen und Waisen nicht zu ihrem Recht verholfen. Und wer die Augen nach diesem Thema in der Bibel offen hält, der findet es an allen Ecken und Enden. Gott klagt überall in der Bibel, findet man Dinge, wo Gott anklagt: Hey, ihr lebt nicht soziale Gerechtigkeit. Ihr habt Unrecht im Volk, das ihr toleriert oder selbst ausführt. Das Thema soziale Gerechtigkeit ist vielleicht für den einen oder anderen etwas schwierig. Manche wollen vielleicht nicht erkennen, dass das Thema jeden von uns betrifft. Wir leben ja in einem Sozialstaat, da passt doch alles, oder nicht? Nein, ich denke nicht, dass alles passt. Und ich glaube, manche weichen auch diesem Thema aus, weil man irgendwie noch keine guten Lösungen für dieses Thema hat. Und es ist wirklich so, einfache Lösungen gibt es auch nicht, gerade in diesem Bereich. Und das ist vielleicht auch ein Hauptgrund, warum ich persönlich bisher einen Bogen um dieses Thema gemacht habe. Und als drittes denke ich, dass es ein Thema ist, das auch in der Gesellschaft schon heiß diskutiert wird. Müssen wir darüber noch reden, wenn im Fernsehen und den sozialen Medien schon oft genug über Missstände gesprochen wird? Ja, das müssen wir. Warum? Weil das Thema in der Bibel riesengroß ist. Ich will euch mal ein paar Bibelstellen zeigen, an denen das deutlich wird. An denen deutlich wird: Gott ist es nicht egal, wie Menschen behandelt werden. Ich lese euch ein paar Stellen vor. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich meine, das ist wie eine Überschrift, das ist ja eins der zwei Hauptgebote. Und das sehen wir, dieses Gebot sehen wir im Neuen und im Alten Testament. Und das ist eigentlich, das fasst das alles zusammen. Aber es gibt natürlich viel mehr. Schafft Recht dem Geringen und der Weisen. Den Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und Bedürftigen. Errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinberges auflesen, sondern du sollst es den Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Interessant, dass Gott dieses Gebot, dass man etwas für die Armen übrig lassen soll und nicht alles abernten, dass er das damit begründet, dass er sagt: Ich, der Herr, bin euer Gott. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. So sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, helft den Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit der Witwe für die Witwe. Tue deinen Mund auf für den Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Tu deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Ich könnte diese ganze Predigt 40 Minuten lang locker mit solchen Versen weitermachen. Die ganze Bibel ist voll von diesen Versen. Man findet es an allen Ecken und Enden. Deswegen, ich habe das jetzt nur mal als Beispiel genannt. Was haben diese Verse gemeinsam? Gott spricht darüber, dass man den Armen nicht unterdrücken soll. Er setzt sich für die Schwachen und Hilflosen ein. Waise und Witwen waren in der damaligen Kultur richtig arm dran. Damals gab es ja noch keine Sozialversicherung und ohne den Mann als Versorger und Beschützer der Familie waren die Witwen schnell von Armut und Ungerechtigkeit betroffen. Und Gott hasst es, wenn Menschen einander Unrecht tun. Tu deinen Mund auf für die Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Richtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht. Gott will nicht, dass arme Menschen hungern müssen, dass sie unterdrückt werden, dass sie mit dem Hungern, das haben wir vorhin gelesen, dass Gott extra sagt, ja, wenn ihr einen Weinberg habt, lasst doch etwas übrig, damit die Armen auch noch hingehen können und sich etwas nehmen können. Warum ist Gott das so wichtig? Warum hat es in der Bibel so einen hohen Stellenwert? Warum sollen wir unbedingt so handeln? Weil Gerechtigkeit ein starker Wesenszug Gottes ist. Denn der Herr ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit. Weil Gott gerecht ist und Gerechtigkeit liebt, sollen auch wir die Gerechtigkeit lieben und auch leben. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, wie sehr betrifft uns das jetzt wirklich? Wir leben in Deutschland, da gibt es Gesetze, Sozialleistungen und sowas. Da, ja, passt doch, oder? Nee, wie vorher gesagt, eben nicht. Zum einen, mit den Sozialleistungen klappt es oft auch nicht immer so gut und oft kommt die Hilfe nicht da an, wo sie wirklich gebraucht wird. Zum anderen ist jetzt meine Frage, wer könnten die Menschen sein, von denen Sprüche 31, Vers 8 hier spricht? Tu deinen Mund auf für die Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Wen betrifft es? Ich habe euch mal ein paar Zahlen rausgesucht, die sind von 2024, vom letzten Jahr. 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind armutsgefährdet. 3,5 Millionen Rentner sind von Altersarmut bedroht. Sind das die Stummen, die keine Stimme in der Gesellschaft haben? Kinder und Alte? Circa 2 Millionen Menschen leben in Deutschland nach Abzug der Miete unter dem festgelegten Existenzminimum. Also der deutsche Staat sagt quasi, wie viel das Minimum ist, wie viel ein Mensch auf jeden Fall braucht. Und 2 Millionen Menschen, wenn die Miete abgezogen wird, sind sie da drunter. 50.000 Menschen ungefähr sind obdachlos in Deutschland. 450.000 sind in Wohnungsnotunterkünften untergebracht. Sind das Menschen, die in der Gesellschaft nicht gehört werden, für die man eintreten muss? Ich denke ja. Die Zahl habe ich jetzt hier vergessen. Es gab letztes Jahr 106.000 Abtreibungen. Natürlich, Abtreibungen sind nochmal ein Thema für sich, aber zählen nicht auch diese vielen ungeborenen Kinder zu denen, für die wir eintreten sollen? Mit Sicherheit. 106.000. Das Problem ist auch in Deutschland, dass ganz viel an Unterdrückung und Ausbeutung ins ferne Ausland ausgelagert wird. Viele denken, dass es Sklaverei ja heutzutage gar nicht mehr gibt. Ich meine, die Form hat sich von früher ein bisschen geändert, aber Sklaven gibt es mehr als früher. mehr denn je. Schuldsklaverei, Verschleppungen, Erpressungen und Gewalt zwingen Menschen als Sklaven zu arbeiten. 50 Millionen Menschen ungefähr leben weltweit als Sklaven. 50 Millionen Menschen, das ist richtig viel, richtig, richtig viel. 12 Millionen von diesen 50 sind Kinder. Viele arbeiten in Fabriken, Steinbrüchen, in der Fischerei, in der Kleidungsindustrie oder werden zur Prostitution gezwungen. Sind das die Menschen, von denen Sprüche 31 spricht? Sollen wir für sie unseren Mund auftun und für sie einstehen? Auf jeden Fall. Auf der Welt läuft so sehr viel schief. Und viele fragen sich zu Recht, ja, wieso eigentlich? Wieso kriegen wir Menschen das die letzten Tausenden von Jahren nicht hin, mal vernünftig miteinander umzugehen? Naja, das Unrecht ist da, weil die Menschen sich von einem guten und gerechten Gott entfernt haben. Dadurch kam ja erst die Sünde und damit das Leid in diese Welt. Menschen verursachen anderen Leid, gerade weil sie sich von dem liebenden Gott entfernt haben. Jeder Mensch ist ein Sünder und auch wenn man sich noch so viel Mühe gibt, alles richtig zu machen, jeder merkt es im eigenen Leben, ja, was die Sünde für eine Auswirkung hat, was diese Trennung von Gott eigentlich für eine Auswirkung hat. Und deswegen ist es ja so wichtig, Vergebung und Rettung bei Gott zu suchen. Aber die Menschheit, die hat sehr viel Leid verursacht oder eigentlich dieses ganze Unrecht kommt eigentlich daher, dass wir uns von dem Gott entfernt haben, der sagt, ich liebe das Recht und die Gerechtigkeit. Die Zahlen hier, die ich genannt habe, die waren ein Beispiel für das unermessliche Unrecht und auch Leid dieser Welt. Einiges von dem Unrecht ist hier in Deutschland. An einigen haben wir auch teil und vieles ist globalisiert ins Ausland gebracht. Die Frage ist jetzt, was macht es mit uns? Lässt uns das kalt? Ich habe vorher ein paar Verse gelesen, die verdeutlichen, Gott verabscheut das. Die Bibel ist voll mit Aufforderungen, sich für die Schwachen einzusetzen. Ich lese jetzt nochmal einen Abschnitt aus Jesaja 58. Und da wird deutlich, dass Gott Gebete nicht erhört, weil sie eben das Unrecht tolerieren. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn kleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und das Dunkel wird sein wie der Mittag. Ja, die Ungerechtigkeit, die das Volk toleriert hat, hat dafür gesorgt, dass Gott ihre Gebete nicht mehr erhört hat. Wisst ihr was? Das ist wirklich tragisch. Und es wäre tragisch, wenn es uns genauso gehen würde. Und zum Beispiel in Amos 5, da erfahren wir auch, was Gott über Lobpreis und Anbetung und soziale Gerechtigkeit sagt. Da heißt es, ich hasse und verachte eure religiösen Feste. Ich kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Ist es nicht übel? Gott sagt hier zu Israel, also euer Gottesdienst ist nur Lärm, bitte lasst es bleiben. Und warum? Weil sie wirklich Ungerechtigkeit im Volk getan und geduldet haben. Da sagt er hier, stattdessen will er Recht fließen sehen. Was bringt ihm die Anbetungsmusik, wenn da draußen die Menschen Unrecht erfahren müssen? Und es wäre tragisch, wie schon gesagt, wenn Gott es auch zu uns sagt. Also warum sage ich euch das alles? Was sollen wir jetzt tun? Naja, der erste Schritt ist, dass wir die soziale Ungerechtigkeit überhaupt sehen und anerkennen. Das Problem muss erstmal wahrgenommen werden. Und wenn ich gar nicht den Blick dafür habe, was überhaupt falsch läuft, dann kann ich mich auch nicht dafür einsetzen. Also einfach nur sich den Blick zu verschließen und hier in dieser netten Gemeinde zu sitzen, ist kein guter Weg. Der zweite Schritt ist Gebet. Durch Gebet kommen wir an Orte, an die unsere Kraft und unsere Möglichkeiten nicht hinkommen. Ende Juni habe ich eine Predigt über die Endzeit gehalten. Das Ziel der Predigt war, euch Mut zu machen, weil Jesus zwar harte Zeiten ankündigt, aber auch gleichzeitig sagt, dass wir uns nicht fürchten sollen und keine Angst haben müssen. Und in dieser Predigt habe ich dann auch gesagt, dass wenn wir Dinge hören, zum Beispiel die in der Politik falsch laufen, dass wir uns nicht einfach nur aufregen sollen, sondern dass wir dafür beten sollen. Und das finde ich einen nach wie vor guten Rat. Also wer betet, bewegt etwas. Von daher finde ich das gut, wenn man Dinge hört, dass man dafür betet. Danach ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ja, beten ist sehr wichtig, aber wir müssen auch handeln. Das stimmt. Oftmals ist beides gefragt. Also die Person hat dann als Beispiel gesagt, dass, stell dir mal vor, du gehst spazieren und dann sind da zwei Jugendliche, die ein Kind verprügeln. Was gilt jetzt zu tun? Sollst du sagen, ach liebes Kind, ich bete für dich und ich gehe weiter? Natürlich nicht. Natürlich muss man beten und sagen, Herr, hilf mir, und dann muss man irgendwie handeln. Man muss entweder selber eingreifen oder wenn einem das zu gefährlich ist, muss man Hilfe von außen holen. Aber einfach nur zu sagen, ich bete dafür, das greift in der Situation zu kurz. Und es sind keine Gegensätze. Unser Gebet ist super wichtig. Damit tun wir einen ganz wertvollen Dienst. Aber wir sind eben auch aufgefordert zu handeln. Ich denke, das Schwierige an der Sache ist zu unterscheiden, wo kann ich überhaupt etwas tun und wo nicht. Wenn es eine Situation ist, bei der ich absolut nichts tun kann, dann ist das Beste, was ich tun kann, beten. Und wenn es eine Situation ist, wo man sehr wohl etwas tun kann und handeln kann, dann ist man aufgefordert zu beten und zu handeln, gegen das Unrecht aufzustehen. Ich finde es persönlich sehr, sehr schwer zu beurteilen, wo ich etwas tun kann und wo ich gar nichts tun kann. Das zu beurteilen, das muss jeder für sich selber. Das kann man nicht pauschal beantworten. Jeder ist vor Gott für sich selbst verantwortlich. Jeder muss entscheiden, wo die eigenen Grenzen liegen. Jeder muss entscheiden, was die eigene Kraft und die Möglichkeiten und die Fähigkeiten sind und sich dementsprechend einsetzen. Jeder Mensch hat unterschiedliche Möglichkeiten und ist von Gott an unterschiedliche Plätze gesetzt. Was wären aber denn jetzt Dinge zum Beispiel, die wir tun könnten? Zum einen können wir klein anfangen. Wenn Gott Gerechtigkeit liebt, dann sollen das auch die Menschen in unserem Umfeld mitbekommen. Wir sollen die Menschen in unserem Umfeld gerecht behandeln. Wir sollen den Mund aufmachen, wenn anderen Schaden zugefügt wird. Es kann in der Arbeit, in der Schule, der Verwandtschaft oder der Nachbarschaft sein. An dem Platz, an dem wir sind, sollen wir den Menschen deutlich machen, dass Gott alle Menschen liebt und dass es nicht in Ordnung ist, andere ungerecht zu behandeln. Er möchte, dass in unseren Beziehungen seine Gerechtigkeit zum Vorschein kommt. Wir sollen durch unser Leben zeigen, wie gerecht und liebevoll Gott ist. Wenn es um Missstände in Deutschland geht, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns glücklich schätzen, in einem Land zu leben, in welchem Bürgerbeteiligung erwünscht ist. Das ist nicht in allen Ländern so. Nicht in allen Ländern sagt der Staat, bitte bringt euch ein. Aber in Deutschland ist es noch so. Als Bürger dürfen und sollen wir wählen gehen. Man kann Bürgerinitiativen und Petitionen starten, kann Petitionen selber auch unterschreiben. Oder man kann auch demonstrieren gehen. Das ist auch vorgesehen und gut. Natürlich kann man sich auch zum Beispiel im Landkreis oder der Stadt engagieren. Es gibt auch Möglichkeiten, Parteien zu unterstützen, wo man sieht, die setzen sich fürs Gute ein. Es gibt auch Organisationen, die wirklich gute Arbeit leisten. Also als Beispiel zum Beispiel das Thema Abtreibung, wo ein großes Unrecht geschieht. Da gibt es wirklich kompetente Leute, die nicht einfach nur sagen, nein, es ist verboten, hört auf damit, sondern die den Frauen wirklich helfen. Die den Frauen in ihrer Not, die sie beraten, die ihnen helfen, sie ermutigen und die eben ihnen beistehen, dass dieses Unrecht nicht getan wird. Und das finde ich eine sehr gute Art, dagegen aufzustehen. Solche Organisationen zum Beispiel können wir unterstützen. In unserem Land gibt es viele Möglichkeiten, sich konstruktiv einzubringen. Wie gesagt, muss jeder selber wissen, wofür man seine Kraft, seine Zeit einsetzt und wo die eigenen Grenzen sind. Und auch global gibt es Organisationen, die sich zum Beispiel gegen Sklaverei einsetzen. Organisationen, die zum Beispiel die Justiz vor Ort unterstützen und für die Verurteilung der Täter und die Freilassung der Opfer sorgen. Da finde ich als Beispiel die Organisation IJM, International Justice Mission. Also die finde ich sehr gut. Es gibt auch zum Beispiel Missionsgesellschaften, die sich wirklich für den Armen und Schwachen einsetzen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenigstens etwas für das Leid zu tun. Gott kennt unsere Möglichkeiten und wir müssen in diesen Möglichkeiten handeln. Das ist unsere Verantwortung. Ein Punkt, den ich auch bedeutsam finde, ist unser Konsum. Hinterfrage deinen Konsum. Wir leben in einem Land, das völlig übersättigt mit Waren ist. Und ich persönlich, ich kenne es nicht anders, dass im Supermarkt die Regale alle voll sind, dass es von allem verschiedene Angebote gibt und dass es nie irgendwie Knappheit gibt. Und seit einigen Jahren kennt man es auch, dass wenn man bei Amazon was bestellt, dass es am nächsten Tag vor der Haustür liegt. Und die Auswahl ist riesig. Da kann man fast alles, was man sich so vorstellen kann, kann man bestellen und am nächsten Tag ist es direkt bei dir. Ich persönlich bin schockiert, wie Firmen wie zum Beispiel Shein und Temu in Deutschland genutzt werden. Solche Anbieter sind der Gipfel von Ausbeutung und Wegwerfkonsum. Die zwei Dinge, für die solche Firmen stehen, ist Hauptsache billig und viel. Das ist es dann. Und wenn du es bestellst und es 1 Euro kostet und dann ist es nichts, dann schmeißt du es weg und gut ist. Und das machen sehr, sehr viele. Und ich bin, wie gesagt, schockiert, wie solche Firmen in Deutschland genutzt werden, wie viel und wie erfolgreich sie sind. Ich frage mich immer, wie viel Geld werden wohl die Arbeiter bekommen, wenn ein T-Shirt für mich als Endverbraucher 3 Euro kostet? Wie gerecht werden da wohl die Arbeitsbedingungen sein? Und ich meine, die Arbeitsbedingungen in solchen, gerade in der Textilindustrie, wurde ja schon längst offengelegt. Es ist kein Geheimnis, dass diese Billigkleidung unter menschenverachtenden Zuständen hergestellt wurde. Und da sind wir an einem Punkt angekommen, bei dem es für mich persönlich sehr schwer ist, den Durchblick zu haben. Weil die Lieferketten sind oft sehr intransparent und es ist oft schwer zu sagen, ob ein T-Shirt, das 30 Euro kostet, so viel fairer hergestellt wird, als ein T-Shirt, das 3 Euro kostet. Was ich aber weiß, wenn ich nur 3 Euro für ein T-Shirt ausgebe, dann kann das nicht fair hergestellt sein. Und das finde ich schon einen Unterschied. Und ich denke, ein Ansatz ist es, maßvoll einzukaufen. Natürlich darf man sich schöne Kleidung kaufen. Natürlich darf man sich neue Klamotten kaufen, dass man gut und schön angezogen ist. Aber wir in Deutschland haben oft ein gesundes Maß verloren. Als Beispiel zum Beispiel von Shein, was ich vorher gesagt habe, eine Arbeitskollegin von mir früher hat mir so nebenbei erzählt, sie hat jetzt ein großes Shein-Paket bekommen, sie hat über 50 Klamottenteile bestellt Und dann sage ich so, ja, und passen die jetzt alle oder wie? Nee, also ganz viele passen nicht, aber ich schicke es nicht zurück, das Zeug, das war eh so billig. Und da dachte ich mir, also was für ein maßloser Konsum mittlerweile in Deutschland herrscht. Und Gott klagt in der Bibel auch die Maßlosigkeit an. Da sagt er, ach, habe ich jetzt nicht auf der Folie, hast du Honig gefunden, so iss nur so viel, wie du brauchst. Nicht, dass du davon übersatt wirst und ihn ausspeien musst. Also Gott sagt, ja, wenn du einen leckeren Honig gefunden hast, wenn es mal was Gutes zu essen gibt, dann übertreib's nicht. Ess nur so viel, bis du satt bist, sonst musst du dich nachher übergeben. Also gerade in diesem Bereich ist es einfach gut, maßvoll zu sein. Weil gutes Essen oder auch ein bisschen Alkohol sind überhaupt nicht verkehrt. Aber sobald es das Maß verliert, nennt die Bibel es nicht mehr gutes Essen, sondern Völlerei. Nennt die Bibel es nicht mehr ein Glas Wein genießen, sondern Trunkenheit. Und auch Geld ist nicht verkehrt. Aber das übermäßige Streben nach Geld ist dann plötzlich Gier und Geiz. Und so kann man das menschlich völlig normale Bedürfnis, sich schön zu kleiden, zu einem falschen Streben nach Selbstdarstellung und Anerkennung werden. In der EU werden schätzungsweise 4-9% der Kleidung vernichtet, ohne einmal getragen worden zu sein. Jetzt überlegt euch mal, wie viel Kleidung in der EU wohl hergestellt wird. 4-9% werden produziert, gekauft und dann in den Müll. Oder noch nicht gekauft, sondern werden nicht verkauft und dann in den Müll. 4-9% werden nie getragen, bis sie vernichtet werden. Und im Schnitt tragen Menschen in Deutschland ein Kleidungsstück 7-10 Mal, bis es weggeworfen wird. 7-10 Mal ist echt wenig. Also das ist natürlich der Schnitt. Man hat natürlich alte Klamotten, die man gerne anzieht, die man oft anzieht, aber das ist der Schnitt in Deutschland. Und das ist sicher nicht im Sinne Gottes. Und einen Punkt will ich beim Konsum auch noch ansprechen. Das ist der übermäßige Fleischkonsum. Fleischessen ist nicht verboten, ganz im Gegenteil. Gott hat dem Menschen Tiere zu essen gegeben. Aber auch hier sind wir ins Maßlose abgerutscht. Die Frage ist, was würde Gott zur Massentierhaltung sagen? Sind Gott die Tiere egal? Ich habe hier einen Vers. Der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh, das Herz der Gottlosen aber ist grausam. Wenn man ein Tier zum Spaß zum Beispiel quält, so man findet einen Grashüpfer und reißt ihm die Beine aus. Hat Gott Freude daran? Auf gar keinen Fall. Hier sagt er, der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh, das Herz der Gottlosen aber ist grausam. Also Gott ist es nicht egal, wie es den Tieren geht. Grausamkeit gegenüber Tieren ist etwas, das zu Gottlosigkeit passt und nicht zu unserem gerechten Gott. Interessant ist, hier in Jona, da heißt es, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu noch so viel Vieh. Der Kontext, Gott wollte die Stadt Ninive vernichten, die haben Buße getan, er sagt, okay, ich vernichte sie nicht, hat Gnade. Und dann sagt er, ja, schau doch mal die Stadt an. Da sind 120 unmündige Menschen, Kinder, Babys, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dann sagt er aber, und dazu noch so viel Vieh. Also die Tiere, die in Ninive waren, die waren ihm nicht egal. Natürlich stehen hier die Menschen im Vordergrund. Aber Gott hat nicht gedacht, ach Mensch, wenn da so und so viele Tiere dann verenden, ist mir doch wurscht, sind ja nur Tiere. Nein, Gott hat es leid getan, dass da so viel Vieh vernichtet werden würde. Interessant ist auch dieser Vers. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Und du sollst kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Habt ihr gewusst, dass das Sabbatgebot auch für Tiere gilt? Ich muss euch gestehen, ich habe es davor nicht gewusst. Ich war mir nicht bewusst, dass Gott quasi sagt, also wenn du, also zum Volk Israel, wenn ihr den Sabbat haltet, ihr sollt alle ruhen und auch eure Tiere sollen einen Ruhetag haben. Auch eure Tiere sollen zur Ruhe kommen. Und man sieht durch die Bibel hinweg, dass Gott Tiere nicht egal sind. Kein Mensch darf ein Tier quälen. Und sehr schön finde ich auch Matthäus 6, Vers 26. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also man sieht ganz klar, Gott hat hier die Tiere im Blick. Er sagt, ja, die Vögel, die säen nicht und ernten nicht, aber Gott ernährt sie. Gott sind die Tiere nicht egal. Und wenn man sich eine Dokumentation über die Zustände von der Massentierhaltung anschaut, dann dreht es einem wirklich den Magen um. Das ist einfach nur noch pervers und krank. Hauptsache, das Fleisch ist billig. Und natürlich kann sich nicht jeder das Premium-Fleisch leisten, was vom Bauer nebenan kommt. Aber ich denke, ein Maß, ein gesundes Maß wäre angebracht. Vielleicht wäre es ja auch gut, weniger Fleisch zu essen und dafür Besseres. Also jedenfalls ist Gott eindeutig gegen das Leid von Tieren, gegen Maßlosigkeit und gegen Ungerechtigkeit. Und natürlich ist auch klar, der Tierschutz, der darf nicht über dem Schutz von Menschen stehen. Menschen sind immer noch mehr wert. Also ich habe immer wieder mal im Internet den Satz gelesen, Tiere sind die besseren Menschen. Stimmt das? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall stimmt das, und das ist auch wieder verdreht, das stimmt sicher nicht, weil Jesus sagt hier, seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Wir sind Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen. Recht und soziale Gerechtigkeit sind nicht deswegen wichtig, weil es einfach eine Vorliebe Gottes ist, weil es ein kleiner Bonus ist für Christen. Nein, es ist super wichtig, weil Gottes tiefer Wesenszug Gerechtigkeit ist. Und wir Menschen, wir sind in seinem Bild geschaffen. Wir Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen, und das gibt uns eine tiefe Würde. Und wer diese Würde verletzt, also zum Beispiel durch Sklaverei, Unterdrückung, Machtmissbrauch und diese Dinge, der vergreift sich an den geliebten Geschöpfen Gottes. Ja, wer einem Mensch Unrecht tut, macht sich an Gott selbst schuldig, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Wir dürfen und sollen uns daher nicht vor der Ungerechtigkeit verschließen oder die Augen zumachen. Was nehmen wir jetzt konkret aus der Predigt mit? Ich habe in dem kleinen Ausschnitt der vielen Bibelverse gezeigt, dass wir uns wirklich für Recht und Gerechtigkeit einsetzen sollen und für die Schwachen eintreten. Wie das genau aussieht, muss jeder für sich selbst herausfinden. Vielleicht ist es auf der Arbeit, in der Schule, wenn Kollegen falsch behandelt werden. Es kann aber auch sein, dass man sich in der Politik einbringt, Petitionen startet und unterstützt oder zum Beispiel für das Marsch für das Leben geht und da demonstriert. Oder wie gesagt, man kann Organisationen unterstützen, die weltweit oder auch in Deutschland arbeiten. Ein Punkt, den wir alle tun können, ist, unseren Konsum zu hinterfragen. Damit unterstützen wir oft unnötiges Leid. Da haben wir Teil an Leid, was gar nicht nötig wäre, weil man es gewohnt ist, alles in Massen zu bekommen und das auch noch billig. Und mich persönlich hat auch der Blick auf Gott begeistert. Gott ist ein gerechter Gott, der Unrecht und Unterdrückung hasst und sich für die Hilflosen und Schwachen ist. Das ist etwas, wofür wir Gott anbeten können. Unser Gott ist ein Gott, der Recht und Gerechtigkeit liebt und Ungerechtigkeit verabscheut. Das ist ein Grund, ihn anzubeten. Und wir Christen dürfen und sollen unseren Mitmenschen diese Wesenszüge Gottes näher bringen. Wir sollen es ihnen vorleben, was es bedeutet, dass Gott Gerechtigkeit liebt. Mich persönlich hat dieser Gedanke dazu gebracht, mehr Dankbarkeit und Bewunderung für meinen Gott zu haben. Mein Gott ist ein gerechter und guter Gott. Amen.